Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 642. Wie reagieren Menschen, wenn der Staat sich zurückzieht, die Unterstützung sozialer Projekte wegbricht und gleichzeitig der politische Druck wächst? Klingt irgendwie nach der aktuellen Situation in Deutschland. Niklas Franzen nimmt uns allerdings mit in den Nordosten Brasiliens. Dort schaut er sich an, wie bäuerliche Gemeinschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen dem Rechtsruck getrotzt haben und was sich seit der Rückkehr von Luiz Inácio Lula da Silva verändert hat. Mitte April kam Nini Dasa, oberste Rätin der Conselheria Major des indigenen Regionalrats des Cauca, kurz CRIC, und Manuel Bustos von der indigenen Kaffeekooperative Sencoic zu einer Vortragsreise nach Deutschland. Sie berichteten über die Schaffung von Alternativen zu Anbau von Coca-Blättern und der Produktion von Kokain in ihrer kolumbianischen Heimatprovinz Cauca. Die Rundreise wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Kaffeekollektiv Aroma Zapatista, welches den Kaffee von Sencoic in Deutschland vertreibt, organisiert. Onda sprach mit Martin Mäusezahl von Aroma Zapatista über den Zweck der Reise und wie das Kollektiv die indigenen Organisationen in Kolumbien unterstützt. Doch zuvor noch einige Meldungen aus der Nachrichtenredaktion von Ponal. Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der Ondistas.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Paraguay. Die Kriminalisierung der Proteste der Landlosenbewegung hält an. Elvio Benitez, der Vorsitzende der Koordinierungsstelle der Landlosenbewegung des Departamento San Pedro, wurde Anfang Mai festgenommen und in das Gefängnis von Emboscada überführt. Er soll die öffentliche Ordnung gestört und zu strafbaren Handlungen angestiftet haben. Paraguay ist nach wie vor eines der Länder mit der höchsten Konzentration von Landbesitz weltweit. Eine kleine Gruppe von Großgrundbesitzern kontrolliert fast 80% des Ackerlandes. Während tausende Menschen auf dem Land und etliche indigene Familien nicht genug Land besitzen, um sich ein menschenwürdiges Leben zu sichern. Die gegenwärtige staatliche Politik setzt eher auf Vertreibung und Gewalt als auf strukturelle Lösungen für das Landproblem. Unter der derzeitigen Regierung von Santiago Peña wurde in 2 Jahren 14 Räumungen durchgeführt und etwa 4.850 Menschen vertrieben. Dazu kamen 12 Übergriffe gegen indigene Gemeinschaften, von denen mehr als 600 Familien betroffen waren.
Brasilien. Seit Juli letzten Jahres hat sich die Ernährungssituation der Bevölkerung insgesamt verbessert. Die Wiedereinführung der Sozialprogramme unter der Regierung Lula hat den Hunger erheblich eingedämmt. Die Verbesserung sind jedoch nicht in allen Teilen der Gesellschaft gleichermaßen spürbar. Vor allem schwarze Menschen und Familien mit einem weiblichen Haushaltsvorstand sind von Nahrungsmittelknappheit betroffen. In 84% der Haushalte, die von weißen Männern geführt werden, ist die Nahrungsmittelversorgung gesichert, aber nur in 61% der Haushalte, in denen eine schwarze Frau das Geld verdient, ist die Ernährungslage durchgehend stabil. Mehr dazu erfahrt ihr im nächsten Newsletter.
Argentinien. Widerstand gegen das neue Gletschergesetz. Die Stiftung für Umwelt und natürliche Ressourcen, der argentinische Verband der Umweltanwälte und Greenpeace haben eine Sammelklage gegen die Gesetzesreform initiiert. Mehr als 850.000 Menschen haben die Klage bereits unterschrieben. Mit der Sammelklage soll eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Wasserversorgung der Menschen in Argentinien erwirkt werden. Die von Präsident Javier Milei angestoßene Reform trat im April dieses Jahres in Kraft. Durch das neue Gesetz werden die rund 17.000 Gletscher längst nicht mehr so gut geschützt wie vor der Reform.
Diktaturverbrecher Eduardo Alfredo Rufo darf das Gefängnis unter Bewährungsauflagen verlassen. Rufo war wegen Menschenrechtsverbrechen und Kindesentführung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 5 Jahre lang hatte Rufo die Entlassung auf Bewährung beantragt, jedoch ohne die geringste Reue hinsichtlich seiner Verbrechen zu zeigen. Die Abuelas de la Plaza de Mayo und andere Menschenrechtsverbände hatten bis zum Schluss gefordert, Rufo aus Respekt vor den Opfern nicht freizulassen. Gerichte erklärten, ihre Entscheidung sei mit der guten Führung des Inhaftierten hinreichend gerechtfertigt.
Weitere Nachrichten findet ihr wie immer bei npla.de/ponal.
jetzt das Interview mit Martin Meusezahl über die Unterstützung der sozialen Bewegungen im kolumbianischen Cauca. Martin, bist du ein Kaffeeliebhaber?
So, Liebhaber im engeren Sinne von hauptsächlich auf den Konsum von Kaffee fokussiert, bin ich, glaube ich, kein Kaffeeliebhaber. Eher spannend so die Vielfalt und die Breite von verschiedenen Geschmäckern von Kaffee, je nachdem, wie der angebaut wurde, wie der weiterverarbeitet wurde, was das für eine Varietät von Kaffee war. Und es gibt einfach eine riesen Bandbreite an Geschmäckern. Und ich bin dann auch immer überrascht, dass es wieder ganz anders schmeckt.
War dein Interesse an den verschiedenen Kaffeesorten der Grund, dich dem Kaffeekollektiv Aroma Zapatista anzuschließen? Und was muss ich mir überhaupt unter einem Kaffeekollektiv vorstellen?
Nee, es war eher umgekehrt. Als ich bei Aroma Zapatista angefangen habe, wusste ich eigentlich noch nicht viel von Kaffee. Und ich habe eher durch die Arbeit im Kollektiv viel mehr über Kaffee gelernt und bin, glaube ich, auch darüber dann eher zu einem Liebhaber in dem Sinne, wie ich es vorhin gesagt habe, geworden. Ich bin damals zu Aroma Zapatista gegangen, weil ich auch schon vorher in Kollektiven gearbeitet habe und ja viel zur Solidarität zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden gearbeitet habe und ich das gerne weitermachen wollte und auch gedacht habe, da kann ich mich mit dem oder was ich an Erfahrungen habe, ganz gut einbringen. Ja, wir als Kaffeekollektiv sind wir eine Genossenschaft. Aktuell sind wir 8 dauerhafte Angestellte, denen auch als Kollektiv der Betrieb gehört. Wir haben betriebsinterne Demokratie und versuchen, alle wichtigen Entscheidungen im Konsens zu entscheiden. Und was wir hauptsächlich machen, ist, dass wir Rohkaffee über den solidarischen Handel importieren. Einerseits von 3 Kooperativen der zapatistischen Bewegung aus Chiapas, Mexiko und andererseits seit 2015 auch von der Sencoic, die Teil der indigenen Bewegung des Cauca in Kolumbien ist.
Du hast gerade den solidarischen Handel erwähnt. Was versteht ihr unter solidarischem Handel?
Was wir mit unserem solidarischen Handel wollen, ist einerseits eine Solidarität mit kämpfenden, emblematischen Bewegungen im globalen Süden und andererseits einer politisch extrem ungleichen Welt mit einem ausbeuterischen Wirtschaftssystem trotz allem Prozesse von materieller und dauerhafter Solidarität zu praktizieren und eine andere Art von globalen Beziehungen aufzubauen und damit ja einerseits konkret auch was an der Realität der Kaffeeproduzenten und Produzentinnen zu ändern und deren Familien, aber andererseits auch von uns selbst. Und das in einem emblematischen wirtschaftlichen Feld, dem Kaffeegeschäft, was durch und durch ein Produkt des Kolonialismus ist.
Kannst du kurz erklären, inwiefern der globale Kaffeehandel ein Produkt des Kolonialismus ist?
Kaffee hat eine lange Gewaltgeschichte. Also so wie heute Kaffee und die Kaffeewirtschaft aufgebaut sind, das basiert auf vielen Jahrhunderten von Gewalt und Ausbeutung Europas gegen Menschen, die in anderen Teilen der Welt kolonisiert wurden und auch gegen die Natur in diesen Teilen der Welt. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass Kaffee ausschließlich im globalen Süden produziert wird, vor allen Dingen von etwa 125 Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und halt zum großen Teil im globalen Norden konsumiert wird. Und das auch heute in einem komplett ungleichen Handel.
Was bedeutet dieser ungleiche Handel für die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im globalen Süden? Wie wirkt er sich auf ihr tägliches Leben aus?
Es gibt viele Studien, die zeigen, dass das Einkommen von diesen vorhin genannten 125 Millionen kleinbäuerlichen kaffeeproduzierenden Familien nur ein Bruchteil von dem ist, was ein existenzsichernder Mindestlohn oder ein Mindesteinkommen sein müsste. Ein Einkommen, was eine Grundversorgung an Essen, Unterkunft, Gesundheit, Bildung und Transport ermöglicht und auch noch ein paar Rücklagen für Notfälle oder einfach auch, um ab und zu mal den eigenen Betrieb wieder ein bisschen in Schuss zu bringen oder eine Innovation einzuführen. Das ist auch von der anderen Seite nochmal vom Großen aus zu betrachten. Ungefähr 4% der weltweit mit Kaffee erwirtschafteten Einnahmen kommen in den Anbauländern an. Die restlichen 96% gehen vor allen Dingen in den globalen Norden und bleiben da vor allen Dingen bei den großen Unternehmen im Kaffee-Business, die hohe Gewinne einstreichen. Genau, und da ist auch schon einer der Gründe für diese krasse Ungleichheit und auch wachsende Ungleichheit zu sehen, nämlich die enorme Konzentration. Es gibt weltweit 5 Handelsunternehmen, die ca. 50% des weltweiten Kaffeehandels kontrollieren. Und neben diesen 5 Handelsunternehmen gibt es noch 10 Röstereikonzerne, die ungefähr 35% des weltweiten Röstkaffees produzieren. Und diese 15 Unternehmen nutzen einfach ihre Macht dafür, dass die Gewinne hauptsächlich bei ihnen bleiben und die Risiken vor allen Dingen die Produzentinnen tragen müssen. Ein weiterer Grund ist, dass die untereinander aber auch in großer Konkurrenz stehen. Also was passiert ist, dass es einen krassen Preisdruck gibt, auf den Preis von Kaffee und auch einen Renditedruck dieser Anteilseignerinnen dieser Unternehmen. Und diese beiden Drucke werden an das strukturell schwächste Glied in der ganzen Kette weitergegeben, nämlich die 125 Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die den Kaffee anbauen. Die haben keine Verhandlungsmacht gegenüber den Aufkäufern und deswegen sind sie gezwungen, den Kaffee zu den Bedingungen der Käufer zu verkaufen.
In diesem auf Ausbeutung der schwächsten beruhenden Kaffeehandel wollt ihr mit eurem solidarischen Handel etwas entgegensetzen. Wie sieht das konkret aus? Wie läuft der im Gegensatz zum konventionellen Handel?
Genau, unser Ansatz versucht all das aufzubrechen, diese gewaltvollen Strukturen, denen zumindest kleine Risse im Gesamtgefüge zuzufügen. Wie gesagt, wir sind klein, aber ich denke, mit der Hilfe von vielen könnten wir diese Risse auch Stück für Stück ausweiten. Ja, ein paar konkretere Aspekte zu unserem solidarischen Handel. Einerseits zahlen wir stabile und auch höhere Rohkaffeepreise als im Weltmarkt oder auch bei Fairtrade üblich. Und wir drehen das Ganze, was ich vorhin geschildert habe, dass die Produzenten eigentlich Preisnehmer sind, drehen wir ein bisschen um. Wir fragen die Kooperativen, welchen Preis sie brauchen. Und wir haben auch den Grundsatz, die Preise nicht zu senken, auch wenn die Weltmarktpreise seit dem letzten Jahr gefallen sind, sondern wir versuchen, diesen Betrag auch zu erhöhen, was auch deswegen schon allein wichtig ist, weil es halt in den Ländern auch Inflation gibt, oft auch stärker als in Deutschland. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass wir den Kaffee direkt von den Kooperativen importieren. Das ist komplex und teuer, bedeutet aber, dass ein wesentlich größerer Anteil unseres Verkaufspreises in den Ursprung geht. Aktuell sind es ungefähr 45% des Verkaufspreises, was gegenüber dem konventionellen Handel ein Mehrfaches ist, wo auf jeden Fall unter 10% an die Produzentinnen gehen. Ein weiterer sehr zentraler Aspekt unseres solidarischen Handels ist, dass wir damit eine Solidarität mit sozialen Bewegungen und ihrer Selbstverwaltung praktizieren wollen. Die Idee dahinter ist die Einsicht, dass ja die Veränderung, die es braucht, um ungleichen Strukturen wirklich im globalen Handel aufzubrechen, dass nicht reicht, nur alternative wirtschaftliche Praktiken zu machen, sondern man muss auch im politischen und im gesellschaftlichen Feld grundlegende Veränderungen erstreiten. Und die Bewegungen, mit denen wir arbeiten, haben darin schon total viel erreicht. Also sie haben Diskriminierung, Ausbeutung bekämpft, Selbstverwaltung in ihren Gemeinden erreicht und bauen an anderen Gesellschaften und sind selbst auch wichtige Vorbilder in ihren Ländern und weltweit. Deswegen beziehen wir den Kaffee ausschließlich von Kooperativen, die Teil von sozialen Bewegungen sind.
Wie genau übt ihr Solidarität mit den sozialen Bewegungen?
Diese Solidarität hat konkret 2 Aspekte. Einerseits die Informationsarbeit, die wir leisten. Also wir haben ja diese Rundreise mit organisiert und wir haben letztens mitgeholfen an der Erstellung von einer kleinen Broschüre, die Informationen über die indigene Bewegung des Kaukas auf Deutsch hat. Und der 2. Aspekt ist eine materielle Solidarität. Im Verkaufspreis von unserem Kaffee ist pro Kilo Röstkaffee 60 Cent für die Selbstverwaltung der Bewegung enthalten. 2025 haben wir darüber ungefähr 20.000 Euro generiert, die wir an die Bewegung zurückgegeben haben.
Du erwähntest gerade die Rundreise von Nini Dasa und Manuel Busto. Wer sind die beiden? Und was war der Zweck ihrer Reise durch Deutschland?
Nini Joana Dasa ist Mitglied der Consejería Mayor, also dem obersten Rat des CREC, und ist innerhalb dieses Gremiums auch die einzige Frau. Der Consejo Regional Indígena del Cauca, auf Deutsch Indigener Regionalrat des Cauca, kurz CREC, wurde 1971 im kolumbianischen Departamento Cauca gegründet und aktuell sind 138 indigene Lokalverwaltungen und 94 indigene Selbstverwaltungsgebiete im CREC zusammengeschlossen. Nini Dasa kommt aus dem indigenen Selbstverwaltungsgebiet La Concepción. Da war sie selber auch schon vorher 6 Jahre lang Gouverneurin und Rätin. Und was auch passend war, ist, dass also sie und ihre Familie selbst Kaffee anbauen. Sie wurde begleitet von Manuel Bustos, der als Repräsentant der Kooperative Sencoic geschickt wurde. Auch die Sencoic hat schon eine sehr lange Geschichte. Die wurde 1980 vom Krieg gegründet, um die lokale Wirtschaft der Gemeinden zu fördern. Ja, und beide waren eigentlich sowohl, was ihre berufliche Erfahrung und Tätigkeit angeht, aber auch was ihre Erfahrung oder ihr Erleben als Gemeindemitglieder in den indigenen Gemeinden des Kaukas und als Kaffeeproduzentin angeht, super geeignet, um genau zu dem Thema hier zu sprechen und die Anliegen der Bewegung und die Arbeit der Sencoic hier zu repräsentieren. Ja, Zweck der Reise war diese Sichtbarmachung der Kämpfe und auch der Probleme der Gemeinden und andererseits auch ja die Bewegungen und deren Lösungsansätze auch hier in Deutschland bekannter zu machen bei verschiedenen Akteuren und insgesamt in der Öffentlichkeit und klar auch den Kaffeeverkauf von der Sencoic, dem nochmal einen Anstoß zu geben oder den auszuweiten. Das waren die Ideen dahinter. Ich denke auch, oder mit allen Beteiligten haben wir das jetzt schon so ein bisschen ausgewertet, dass das total gut gelungen ist.
Die Veranstaltungen mit Nini und Manuel trugen den Titel Kaffee statt Koks und drehten sich um die Schaffung eines Gegenmodells zur Drogenökonomie. Welche Rolle spielt das Kokain im Kauka?
Da starte ich mit einem Exkurs, weil Koka und Kokain in Deutschland als Synonym angesehen werden. Das ist aber falsch. Der Kokastrauch ist eine sehr traditionsreiche und wichtige Pflanze in den indigenen Gesellschaften der Anden. Einerseits wird Koka viel für die Nahrungsmittelproduktion genutzt. Anderer Aspekt ist, dass es als Medizin sehr gut geeignet ist. Und ein dritter wichtiger Aspekt ist, dass Koka auch von den Gemeinden als heilig angesehen wird. Eine ganz wichtige Rolle hat für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch für die emotionale Gesundheit der Gemeindemitglieder. Und da muss man halt auch unterscheiden zwischen der Varietät, die diese traditionsreiche Pflanze in den indigenen Gemeinden ist und einer anderen Varietät, die für die Kokainproduktion angebaut wird. Und was die erste, die traditionelle Koka-Varietät angeht, da ist es so, dass die nach langen Kämpfen der indigenen Gemeinden jetzt das Recht haben, dass jede Familie eine gewisse Anzahl an Kokasträuchern für den Eigenbedarf haben darf. Aber wirtschaftlich bedeutender ist diese andere Varietät, die zur Produktion von Kokain benutzt werden kann. Da gibt's im Kauka einen großflächigen Anbau in Monokulturen, wo auch sehr viel Natur zerstört wird und viele Chemikalien eingesetzt werden.
Wenn der Anbau von Koka für die Kokainproduktion nicht Teil der indigenen Tradition und darüber hinaus extrem umweltschädlich ist, warum betreiben ihn viele KleinbäuerInnen?
Für viele ist der Anbau von Koka aktuell eine individuelle Lösung, wirtschaftlich einigermaßen Sicherheit und Stabilität für ihre Familie zu ermöglichen. Da kommen die Aufkäufer direkt zu den Fincas, was fast bei keinem anderen Produkt in Kolumbien der Fall ist. Da müssen die Produzentinnen dann zu irgendeinem Aufkäufer hinfahren, also lange Wege über schlechte Straßen in Kauf nehmen und immer das Risiko haben, dass sie es vielleicht nicht verkauft kriegen oder nur zu einem sehr schlechten Preis. Außerdem bekommt man für Koka bessere und stabilere Preise. Also es gibt sehr viel mehr wirtschaftliche Sicherheit beim Anbau von Koka als von Kaffee. Was eine individuelle Lösung ist, ist aber leider sozial verheerend. Für den Kauka und die indigenen Gemeinden ist es so, dass diese bewaffneten Gruppen und der Drogenhandel die Kontrolle einfach haben wollen, es zu Kämpfen kommt und eben auch zu Drohungen, Morden gegenüber der Selbstverwaltung der indigenen Gemeinden, weil die halt sich auch kollektiv gegen den Anbau von diesen Pflanzen entschieden haben. Und die Gemeinden, die indigene Bewegung des Kauka, bauen als Gegenstrategie unter anderem jetzt auch eine gemeindebasierte Wirtschaft auf. Und da ist ein Fokus auch auf Selbstversorgung, auf eine Vielfalt von Produktionen. Aber da ein Schlüssel ist eben auch die Kaffeeproduktion für den Export. Aber wie vorhin auch schon dargestellt über den normalen Handel und den Weltmarkt, da sind einfach die Preise so schlecht und das Risiko so hoch, dass es das auch keine Lösung sein kann. Was wir machen mit dem solidarischen Handel, versucht eine Lösung zu sein, einfach bessere Preise zu zahlen, die Risiken anders zu verteilen.
Der Versammlungsraum ist bunt geschmückt. Fähnchen hängen von der Decke und wippen im Takt der Musik. Hände klatschen, Füße stampfen, Stimmen singen laut. Im Kreis wird getanzt, gelacht, gefeiert. Auf der Bühne spielt eine Band Fohó, die traditionelle Musik des nordöstlichen Bundesstaates Pernambuco. Bäuerinnen und Bäuern der Region feiern den Abschluss eines Kurses. Manche halten Zertifikate in den Händen. Doch es ist mehr als ein Ausbildungsfest. Gefeiert wird auch ein politischer Neuanfang. Nach Jahren unter dem rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro, geprägt von Sozialabbau, Hetze und Gewalt, steht Brasilien heute für etwas anderes. Ein Beispiel dafür, wie man einem autoritären Kurs trotzen kann. Ein älterer, schlanker Mann wird von einer Frau durch den Raum gewirbelt. Libertino das Neves, 78, Lederhut, ein ordentlich gebügeltes Hemd, die Haut von der Sonne gegerbt. Er wirkt wie eine Figur aus einem Historienfilm. Nach dem Tanz lässt er sich erschöpft auf eine Bank fallen.
Früher war hier alles anders. Es gab kein Wasser, keine Zisternen. Wir mussten viele Opfer bringen, um zu überleben.
Neves lebt schon sein ganzes Leben hier. Agreste heißt die Region. Die Küstenmetropole Recife liegt rund 3 Autostunden entfernt. Neves war noch nie dort. Auch ein Handy hat er noch nie benutzt.
Die Situation hat sich verbessert, als die Zisternen gebaut wurden.
Nach dem Fest schlendert er über seinen Hof, direkt nebenan. Vor einem gigantischen blauen Wassertank bleibt er stehen. Platz für 15.000 Liter Wasser.
Früher war es hier wirklich schwierig, an Wasser zu kommen. Meine Frau musste die Wäsche hinten am Bach waschen und ich musste Wasser von weit her in Kanistern heranschleppen.
In der Region dreht sich alles um Wasser. Auch weil die Klimakrise die Gegend weiter aufheizt. Niederschläge immer seltener werden. Schönes Wetter ist hier, wenn es regnet. Vor einigen Jahren wurden die ersten Zisternen gebaut, unterstützt vom Centro Sabiá, einer sozialen Organisation mit Sitz in Recife. Es folgten weitere Konstruktionen, die Regenwasser auffangen. Doch viele Projekte fehlen noch. Während der Amtszeit des ultrarechten Jair Bolsonaro lagen alle Vorhaben auf Eis.
Bolsonaro hat sich nicht für die Armen interessiert. Er war ein Präsident der Reichen.
Von seinen NachbarInnen habe kaum jemand Bolsonaro gewählt, erzählt Neves. Die Auswirkungen seiner Amtszeit waren aber auch hier im Hinterland zu spüren.
In den beiden vergangenen Regierungen von Jair Bolsonaro und seinem Vorgänger Michel Temer haben wir 6 Jahre lang keinerlei soziale Technologien gebaut. Keine einzige Zisterne, keinerlei Finanzierung für den Bau von Brunnen.
Das sagt Edeneji Oliveira, 35 Jahre, Mitarbeiterin des Centro Sabiá. Die meisten Projekte waren auf staatliche Gelder angewiesen. Mit dem Amtsantritt von Bolsonaro brach ein Großteil dieser Finanzierung nahezu schlagartig weg. Gleichzeitig zeigte sich in dieser Zeit die Stärke der brasilianischen Zivilgesellschaft. Als der Staat sich zurückzog, hielten lokale Initiativen und soziale Organisationen viele Projekte am Leben. Unterstützt auch durch internationale NGOs und Kirchen. Anstatt auf agroindustrielle Modelle zu setzen, trieben sie gezielt agroökologische Ansätze voran. Durch die Unterstützung kleinbäuerlicher Produktion und den Aufbau lokaler Vermarktungsstrukturen halfen sie während der Pandemie, die Versorgung der Bevölkerung zu sichern. All das schuf die Grundlage dafür, dass unter dem amtierenden Präsident Lula ein Neustart überhaupt erst möglich wurde.
Als Präsident Lula an die Regierung kam, verging etwa ein Jahr und wir begannen erneut Zisternen zu bauen.
Seit 2023 regiert der Sozialdemokrat Luiz Inácio da Silva, genannt Lula. Er stammt selbst aus dem Hinterland des hungergeplagten Pernambuco, wurde in einer einfachen Holzhütte geboren. Seit seiner Rückkehr investiert die Bundesregierung wieder in Wasserprojekte. Wenn man im Bundesstaat unterwegs ist, sieht man rußverschmierte Arbeiter, die Zement anrühren und die Fundamente für neue Zisternen legen. Rund 2 Autostunden weiter im Landesinneren beginnt der Sertão, eine mythenumwobene Region. Die Sonne brennt, Kakteen stehen zwischen großen Felsen, kleine Gräber am Straßenrand. Am Ende einer staubigen Schotterpiste liegt der ganze Stolz von Maria Ferreira. 11 Hektar Land, ein kleines Haus, ein Hühnerstall. Ferreira, 62 Jahre alt, zupackende Art, lebt hier mit ihrem Mann. Mit 11 Jahren begann sie, auf dem Feld zu arbeiten. Ihr Mann war viele Jahre als Wanderarbeiter in São Paulo. Sie zog die Kinder weitgehend alleine groß. Zeitweise lebte auch sie in der nächstgelegenen Stadt.
Wir haben dieses Grundstück hier vor 20 Jahren gekauft. Aber richtig hierher gezogen sind wir erst während der Pandemie. Dann haben wir angefangen zu pflanzen und jeden Tag haben wir hier gearbeitet.
Ferreira zog 2021 aufs Land zurück. Ausgerechnet während der Amtszeit Bolsonaros, als staatliche Unterstützung wegfiel und soziale Organisationen unter großem Druck standen. Möglich machte das ein Projekt des Centro Sabiá. Ferreira geht über das Feld und gießt einen Orangenbaum. Auf ihrer Farm wurde ein System installiert, mit dem zuvor entsorgtes Haushaltswasser über einen Filter gereinigt und anschließend zur Bewässerung genutzt wird. Auch sie hat eine Zisterne auf ihrem Land stehen.
Früher haben wir hier nur Mais und Maniok angebaut. Dafür braucht man nämlich nur wenig Wasser.
Heute pflanzt sie Früchte wie Guave, Mango und Graviola an. Daneben zahlreiche Salatsorten, Kräuter und Gemüse. Alles agroökologisch. Ferreira und ihr Mann züchten Fische, haben Hühner und Schweine. Eine grüne Insel mitten in der trockensten Region Brasiliens. Ferreira ist Teil einer Frauenorganisation, die eng mit dem Centro Sabiá zusammenarbeitet. Viele soziale Organisationen waren der rechtsradikalen Bolsonaro-Regierung ein Dorn im Auge. Viele mussten ihre Arbeit einstellen. Auch das Centro Sabiá brachte große Opfer, erzählt Mitarbeiter Orlando Santana. 32 Jahre alt, sportlich gebaut.
Es war ein großer Kampf. Wir haben buchstäblich Blut und Schweiß vergossen. Viele Bewegungen haben sich komplett aufgelöst. Wir hatten vor Bolsonaro ein Team mit 15 Leuten. Während seiner Amtszeit sind wir auf 3 Leute geschrumpft, ich und 2 weitere.
Viele soziale Organisationen mussten in dieser Zeit Kürzungen hinnehmen. Mittel wurden gestrichen, Angestellte entlassen. Gleichzeitig suchten sie nach neuen Einnahmequellen, auch im Ausland. Sie machten international auf ihre Situation aufmerksam. Mit Erfolg. Sie konnten kleinere Projekte mit Spenden weiter umsetzen. Nicht zuletzt, weil einige MitarbeiterInnen ohne Gehalt weiterarbeiteten. Die Devise lautete, irgendwie weitermachen, Strukturen aufrechterhalten. Daran konnte die Lula-Regierung anknüpfen, als sie ins Amt zurückkehrte.
Wir leben hier in einer Halbwüste und sind daran gewöhnt zu überleben, Widerstand zu leisten. Es war nicht einfach, aber wir haben diese Zeit überstanden.
Was vielen Menschen in Pernambuco Sorgen bereitet. Im Oktober findet die Präsidentschaftswahl statt. Dem Amtsinhaber Lula steht dabei Flávio Bolsonaro gegenüber, der älteste Sohn des ehemaligen Präsidenten. Er tritt rhetorisch etwas moderater auf als sein Vater, vertritt jedoch ähnliche Positionen. Deshalb ist für viele klar, sie wollen alles dafür tun, dass die Bolsonaro-Familie nicht wieder an die Macht kommt.
Lateinamerika ist voller Geschichten.
Que no escuchas en los grandes medios.
Wir erzählen sie. Kritisch, solidarisch und migrantisch.
Las contamos con mirada crítica, solidaria y migrante.
Ohne uns wüsstest du nicht, warum Studis in Mexiko auf die Straße gehen,
BäuerInnen in Kolumbien drangsaliert werden.
O como las personas migrantes latinoamericanas miran Alemania.
Kritische Medienarbeit kostet Geld, Zeit und Nerven.
Wir brauchen dich, um weiterhin kritisch und solidarisch berichten zu können.
Te necesitamos para poder seguir informando de manera crítica y solidaria. Haznos fuertes, que se escuchen nuestras voces.
Mach uns laut.
Mach uns stark.
Spende jetzt auf www.npla.de/spenden.
Für noch mehr Stimmen, noch mehr Kultur, noch mehr Tiefe.
Dona ahora en npla.de/spenden.
Para que nuestras voces sigan sonando.
Das war's für heute. Weitere Beiträge von Radio Onda, Radio Matraca und Punal findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Knut im Namen der Ondistas.